Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Sie hören DRS 1 mit Menschen und Horizonte. Auch heute wieder über eine besonders faszinierende Persönlichkeit. Haben Sie gewusst, dass es im Bundeshaus einen Pfarrer hat? Nein, der Pfarrer Ernst Sieber hat kein Comeback-Game im Nationalrat. Nein, ich meine der Alfred Äppli. Immer wenn gerade Session ist, ist auch er am Mittwoch unter der Bundeshauskuppel. Wie der studierte Agronom und Äpfelzüchter Alfred Äppli zum Amt als Bundeshauspfarrer gekommen ist und ob er sich allenfalls insgeheim in die Politik einmischt, das erfahren Sie in dieser Stunde. Redaktion Regula Zehnder, am Mikrofon Mike Lamar.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night and touched the sound. Silence, and in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell. Echoing the wells of silence, and the people bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed out its warning in the words that it was forming, and the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls, whispered the sounds of silence.
Das ist DRS 1, jeden Sonntagnachmittag mit Menschen und Horizonte. Letzten Mittwoch, da sind Parlamentarierinnen und Parlamentarier in die Session zu Bern geströmt. Die einen vielleicht ein bisschen aufgeregter als sonst. Immerhin sind die genau 4 Wochen die grossen Wahlen. Einer aber, der ebenfalls ins Bundeshaus ist, war vermutlich nicht gross nervös gewesen. Der Alfred Äppli ist nämlich weder National- noch Ständerat, sondern reformierter Bundeshauspfarrer. Immer am Mittwochmorgen um 20 vor 8 Uhr steht während der Session in einem der Sitzungszimmer die Zeit still. Es ist das die Zeit der Morgenandacht. Zusammen mit einem protestantischen und 2 katholischen Seelsorger, darunter eine Frau, sorgt der Alfred Äppli fürs Seelenheil von unseren Vertreter und Vertreterinnen zu Bern. Gehen wir darum gerade als erstes an den stillen Ort, wo normalerweise nur sie und der Alfred Äppli Zutritt haben, in die Morgenandacht. Unsere Redaktorin Regula Zehnder hat exklusiv für uns dabei sein.
Kommissionszimmer 287 im zweiten Stock im Bundeshaus. An der Wand ein riesiges Ölbild mit einer bäuerlichen Szene. Tische sind mit einem langen Haufen angeordnet. Oben am Tisch sitzt der Alfred Eppli. Es ist Mittwochmorgen, Punkt 20 vor 8.
Abfederung der Frankenstärke ist heute Morgen das erste Traktandum im Nationalrat.
Der Alfred Eppli überfliegt vor der Andacht noch mal schnell das Sessionsprogramm.
Guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren. Ich denke, wenn es so gegen Ende der Legislatur geht, dann können viele von Ihnen auf ein langjähriges politisches Engagement zurückblicken. Ungezählte Geschäfte wurden beraten und wichtige Entscheidungen getroffen.
Der Pfarrer vom bernischen Jägisdorf hält seine 15-minütige Morgenandacht vor einem Dutzend Parlamentarierinnen und Parlamentarier von allen politischen Couleurs, ausgerichtet auf das Programm, das an diesem Tag oder in dieser Session so ansteht. Und er kommt schnell zur Bergpredigt. Für die heutige Andacht hat er sich das Gleichnis von einem Haus, das auf Stein gebaut ist, und einem Haus, das auf Sand gebaut ist, ausgesucht.
Der krasse Gegensatz ist einleuchtend. Wer auf dem Felsen baut, kann jedem Sturm trotzen. Wer auf Sand baut, wird im Unwetter zu Fall kommen. Sie wissen aus eigener Erfahrung, dass im öffentlichen Leben die Stürme manchmal unvermittelt hereinbrechen. Und dann stellt sich die Frage der Standfestigkeit.
Weil an diesem Morgen vor der Nacht noch Sitzungen stattfinden, hat es weniger Teilnehmende an der Andacht. Normalerweise seien es schon um die 30, die kommen und hören, sagt der Alfred Eppli. Anders als in der Session ist an diesem Morgen keine einzige Zeitung, kein Laptop, kein Handy und auch kein Smartphone vor den Parlamentarierinnen und Parlamentarier auf dem Tisch. Alle hören konzentriert zu.
Wie immer Ihr Engagement in Zukunft aussehen wird, ich wünsche Ihnen ein Fundament, das bei Stürmen jeder Art tragfähig bleibt.
Am 7 vor 8 liest der Kollege von Alfred Eppli ein Gebet.
Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour la paix en Suisse, pour notre héritage démocratique, pour la stabilité politique, et te demandons de continuer à garder ta main bénissante sur notre pays.
Wie im Bundeshaus üblich, ist auch die Andacht zweisprachig. Entweder ist das Gebet französisch und die Andacht auf Deutsch oder umgekehrt. Für den Alfred Eppli ist das schon die dritte Legislatur als Bundeshauspfarrer, erklärt er in seinem Büro in Zegisdorf. Die frühere Bundesrätin Ruth Metzler oder der alte Bundesrat Dogi haben beide regelmässig an der Andacht teilgenommen.
Ein Ständerat hat es einmal so gesagt, der Mittwochmorgen ist für uns so wie ein Teppich, der ausgerollt wird, wo wir einmal einander einfach als Menschen begegnen können, ohne Position zu beziehen. Und ich glaube, das ist Qualität. Es ist ja auch ein Ort, wo unter Ausschluss von den Medien stattfindet. Es wird auch nicht kontrolliert und auch nicht rapportiert, wer rein und raus geht, sondern da kann man einfach kommen und kann im Haus von den vielen Worten einmal einen Augenblick still sein.
Kommen Sie von Herzen? Oder, weil es gibt ja manchmal auch noch so Situationen, wo man so ein bisschen das Gefühl hat, oh ja, jetzt gehe ich mal zur Predigt oder jetzt tue ich mal ein Stossgebet zum Himmel aufschicken. Kommen Sie ehrlich daher, Parlamentarierinnen und Parlamentarier, die drinnen sind in Ihrer Andacht?
Ja, wenn Sie natürlich das Programm von diesen Parlamentsmitgliedern anschauen, dann staune ich, dass überhaupt noch jemand kommt. Also das ist ja enorm, wie das auch zugenommen hat, was die Parlamentsmitglieder am Morgen zwischen 7 und 8 schon müssen leisten an Sitzungen in Untergruppen, Differenzbereinigungen und so weiter. Und die kommen, die tun sich die Zeit wirklich rausranken und kommen manchmal sogar noch nach Beginn, weil sie sagen, ich will unbedingt noch dabei sein. Und jemand ist einmal erst gegen Schluss hergekommen. Und ich habe ihn dann gefragt, warum sind sie jetzt gleich noch gekommen? Sie ist ja fast nur noch den letzten Teil erlebt. Sagen sie, wissen Sie, ich wollte noch den Segen holen. Wir tun immer mit einem Schlusssegen aufhören. Und das hat mich beeindruckt, wie der Mensch in seinem Druck vom Parlamentsalltag sagt, ich will daher kommen, ich will einen Augenblick ruhig sein und ich erwarte, dass ich auch von Gott her ein Segen in meine Tätigkeit mitnehmen kann.
Das kann man jetzt aber auch anders verstehen. Ich bleibe vorher noch in der Sitzung oder rede draussen noch mit einem Lobbyist und komme einfach nur schnell den Segen holen. Das ist wie so das Paltis holen.
Ich denke, dass es bei den Leuten, die dann kommen, nicht so ist. Nein, sondern es ist, ich habe ihn sonst gekannt, es war einer, der sonst immer, wenn möglich, am 20 vor wirklich dort ist.
Es sind aber nicht nur die Andachten, die zu seinem Amt als Bundeshauspfarrer gehören. Gerade so wichtig sind Alfred Eppli Gespräche mit den Parlamentarierinnen und Parlamentariern. Nach der Andacht geht er darum meistens ins Café. Da komme ich gegen etwa ein gutes Gespräch zwischen den Parlamentsmitgliedern und ihm zustande, sagt er.
Es ist nicht so, dass ich auf Gesprächsfang schaue, sondern ich denke immer, ein wichtiges Gespräch, und das kann nur ein kurzes sein, aber ein tiefes und ehrliches, das ist sehr viel wert. Und so kann ich eigentlich nicht Zeit sagen, wo ich dort bin, sondern mehr, es geht mir um Qualität. Und da kommt es natürlich auch vor, dass die Leute sehr beschäftigt sind oder zum Beispiel Richterwahlen sind, die Vereinigte Bundesversammlung muss dann gerade am 8. im Nationalratssaal sein. Da sind alle beschäftigt und dann ist aus verständlichen Gründen niemand für ein Gespräch zu haben. Also das ist je nach Tagesprogramm verschieden. Aber häufig ist es so, dass ich so etwa eine Stunde nach mir Zeit nehme, da und dort einen Faden aufzunehmen und das Gespräch noch weiterzuführen.
Die seelsorgerischen Probleme von den Parlamentarierinnen und Parlamentarier, wie unterscheiden sich die jetzt von ihren Gemeindemitgliedern, die ihr hier in Zegisdorf habt?
Ich glaube, dass es überall die grundsätzlich gleichen Probleme sind. Das ist auch noch schön, die Parlamentsmitglieder erleben wir ja dann einfach wirklich auch sehr menschlich. Und ich denke, das ist die Qualität von dieser Besinnung, dass man nicht spezifisch auf politische Fragen kommt, sondern klar, sie sind mehr unter Druck, sie sind mehr angefochten. Man verlangt viel mehr Standfestigkeit von ihnen als von einem normalen Gemeindeglied im Dorf. Aber grundsätzlich die Fragen, die familiären Probleme, nachher, wie komme ich zu meinem Ziel, habe ich das Richtige gemacht, ist meine Entscheidung auch nach zweitem Heranschauen auch gut und so weiter, das sind ja überall wieder die gleichen.
Jetzt sind wieder Wahlen eidgenössische. Das bedeutet ja auch immer Abschied nehmen eigentlich von Parlamentarierinnen und Parlamentariern, die unter Umständen nicht mehr gewählt werden oder eben nicht mehr zur Wahl antreten. Merkt ihr das aber auch so ein bisschen in der letzten Session jetzt vor den Wahlen eine andere Stimmung?
Ja, das merkt man manchmal wirklich deutlich. Auch, dass plötzlich Leute, die jetzt lange im Bundeshaus waren und nicht mehr antreten zur Wahl, die schon wissen, dass es ihre letzte Session ist, ja, auch so plötzlich mehr Zeit haben, da und dort noch Gespräche zu führen, noch mal vorbeizukommen, noch mal so ein bisschen drüber zu schauen. Natürlich ist umgekehrt auch die Forderung, dass sie bis zur letzten Abstimmung voll präsent sind. Das bleibt. Aber man merkt schon eine Herbststimmung, vor allem in der allerletzten Woche.
Wie ist das für euch? Das ist ja so ein bisschen Abschied von einem Gemeindemitglied, in Anführungszeichen.
Das ist so. Wir sind natürlich dann im Dezember wieder gespannt, wie die Besinnungen weitergehen. Das ist nach jeder Neuwahl, gibt es normalerweise im Dezember so ein bisschen einen Einbruch, weil viele vertraute Mitglieder jetzt nicht mehr da sind. Und dann kommen neue, die das noch nicht so kennen, und dann tun ja die das untereinander weiter sagen. Du kommst auch mal schauen, es ist noch gut, weisst, ich gehe morgen in Besinnung am Mittwoch. Und dann gibt es so eine Dynamik unter diesen Mitgliedern, die ja, dann so bis im Frühling ein bisschen spürbar ist, wie jetzt die neue Legislatur wieder anläuft, auch in Bezug auf Besinnungen.
Der Alfred Eppli, der schon bald mit den neu gewählten Parlamentarierinnen und Parlamentariern in seine vierte Legislatur als Bundeshausseelsorger geht. Warum er aber zuerst Landwirt geworden ist, das erzählt er uns in wenigen Minuten hier auf DRS1.
To me, bring your sweet love.
to me. Bring your sweet loving, bring it all home to me.
Menschen und Horizonte auf deren Seins, spannende Lebensläufe stellen wir Ihnen da jeweils vor. Heute der von Alfred Äppli, einer von vier Bundeshausseelsorgen zu Bern. Wir haben vorhin gehört, wie er während der Sessionen, jeweils am Mittwochmorgen, Stille und Besinnung in den hektischen Politikeralltag bringt. Der 60-jährige Alfred Äppli ist neben seinem Job als Parlamentsseelsorger auch noch Pfarrer im bernischen Jägensdorf oder Jägischdorf, wie die Einheimischen sagen, einer Bauergemeinde in der Agglomeration von Bern. Er ist aber erst über Umweg Pfarrer geworden. Zuerst nämlich hat er Landwirt studiert, ist also Agronom.
Der Alfred Äppli ist heute 60. Gross, schlank und sportlich kommt er daher und er sieht gut und gern 10 Jahre jünger aus. Bevor er Pfarrer wurde, hat er Agronomie an der ETH in Zürich studiert. Aufgewachsen ist er am Zürichsee.
Ich bin in Wädischwilerberg in einer Familie mit 8 Kindern aufgewachsen, also als jüngste von 8 Geschwistern. Und für mich war recht gleich mal klar, dass ich Agronomie studieren würde. Die Pflanzen haben mir angetan, die ganze Pflanzenproduktion. Die Menschheit zu ernähren war mein Anliegen. Und von dem her ist eigentlich der Weg über die Mittelschule in Zürich und an die ETH, so wie innerlich vorzeichnet war für mich.
Also nicht eine Lehre als Bauer, sondern wirklich der studierte Bauer?
Jawohl, ich wollte von Anfang an ein Studium machen. Und ich habe dann bei der Matur auch schon einmal ein bisschen abgewogen, ist es jetzt eher die Theologie oder das Bauern, das Agronomenstudium. Es ist für mich damals schon so ein bisschen in der Luft gelegen, wirst du Pfarrer oder wirst du Agronom. Und es hat dann schon die Herkunft eigentlich gewonnen. Meine Verbindung und Kenntnis von der landwirtschaftlichen Produktion her, auch die Liebe zu den Tieren, zu den Pflanzen, zum gemeinsamen Arbeiten auf einem Hof, das hat mich sehr geprägt.
Aber wie ist denn der Wunsch zur Theologie gereift? Sind Sie denn aus einem sehr christlichen Haushalt gekommen?
Ich bin aus einer Familie gekommen, die ich als bodenständig gottesfürchtig würde bezeichnen. Man ist in die Kirche gegangen, aber nicht speziell christlich engagiert. Mal in der Tiefe schon verwurzelt in einem Glauben. Aber viel wichtiger war eigentlich der Kontakt in dieser Beziehung dann mit jungen Leuten aus der jungen Kirche damals am linken Zürichseeufer, zu Wädischwil. Und ich bin dann in die Jugendgruppe und konnte tatsächlich für mich auch den Schritt tun und sagen, mal Jesus soll die Steuer von meinem Leben in die Hand nehmen. Das war damals mit 17, natürlich noch sehr ohne viel konkrete Perspektive. Das christliche Engagement ist eigentlich von der Mittelschulzeit her immer nebenher gelaufen, neben dem Berufsweg als Agronom.
Das ist aber mit 17 ist ja noch komisch, dass man sich da mehr Gedanken über Jesus macht, als über Mädchen, Töffli, unterwegs sein, zu tanzen gehen. Oder hat das auch Platz gehabt?
Das hat alles auch Platz gehabt und das hat mich ja gerade fasziniert bei den Leuten, die ich damals als meiner Freunde kennengelernt habe, dass das wenn ein integriertes Ganzes bildet. Also der Glaube ist nicht etwas, wo man irgendwo separat für auf später aufspart, sondern es ist etwas, das Platz hat im normalen, jugendlich spritzigen Alltag und Relevanz hat, die Fakt.
Aber trotzdem, die sind nicht ein 68er geworden, sondern die sind ein Gläubiger geworden.
Ich nehme an, dass das gar nicht so ohne war, das 68. Es war tatsächlich im 68, wo die Schlüsselbegegnungen stattgefunden haben. Wir sind damals als Mittelschüler auch betroffen gewesen von diesen Demonstrationen. Wir waren beeindruckt gewesen, wie damals der Pfarrer Sieber mit dem Esel aufmarschiert ist, als Friedenstier gegenüber diesen demonstrierenden Massen. Und irgendwie das Aufmüpfige und das Gefühl, es muss etwas Neues sein und die Welt kann nicht bleiben, wie sie ist, das war in unserer Generation drin gewesen.
Wie muss ich mir jetzt der Alfred Eppli 1968 vorstellen? Mit langen Haaren, freie Liebe, freie Sex. Wie hat er denn gelebt?
Natürlich sehr brav, weil von einer Bauernfamilie her ist man gewöhnt, Ordnung zu haben, zu arbeiten, pflichtbewusst, fleissig. Das ist so irgendwie eine Prägung, oder? Das ist ja auch die alte Wertsetzung, die wir bekommen haben als Kind. Wer in den 50er Jahren aufgewachsen ist, in einer gut bürgerlichen oder gut bürgerlichen Familie, der hat gelernt, dass man mit den alten Tugenden weiterkommt. Und das habe ich weitgehend übernommen und nachher aber auch gemerkt, das ist nicht alles. Wo führt denn das her, wenn man einfach in diesen alten Tugenden weitermacht? Irgendwo gibt es ja nachher nur so die materialistische Ausrichtung auf guten Beruf, schönes Haus, dickes Auto, gute Familie. Und irgendwie habe ich gemerkt, das sind nicht die Werte, die mich faszinieren würden auf dem ganzen Lebenshorizont. Sondern vielmehr, was ist in einem tieferen Sinn, dann zukunftsweisend.
Hat er lange Haare gehabt in dieser Zeit?
Verschieden. Sie sind damit wieder gewachsen und dann ist es wieder kurz geschnitten. Nein, ich bin nicht einer, ja, viel länger als heute schon mal, aber ich bin also nicht einer von denen, der bewusst provoziert hat mit langen Haaren.
Und so mit den Mitschülern irgendwie, das ist ja etwas in dieser Zeit, wo man eher eben will, rebellisch sein oder sich ein bisschen anders sich geben. Klar, man kann sich auch anders geben durch den Glauben, aber wie ist denn das angekommen? Seid ihr dann nicht ein bisschen zum Aussenseiter geworden?
Nein, im Gegenteil. Wir waren ein paar Kollegen in der Klasse, die gerade in dieser Zeit ähnliche Wege gemacht haben. Und wir haben natürlich dann probiert, die anderen zu bekehren und zu überzeugen von unserer Überzeugung. Zum Teil haben wir das nicht sehr erfolgreich gemacht. Wir haben auch wahrscheinlich provoziert in einer Art, wo ich es heute nicht mehr so anpacken würde. Aber irgendwo war das auch unter diesen jungen, christlich engagierten Leuten, hat man ja, also wie Überzeugung aufgebaut. Wir haben so etwas Gutes, das verteidigen und verbreiten wir mit allen unseren Möglichkeiten und nehmen das Gespräch auf mit den Kollegen. Natürlich dann über Sachthemen. Also man hat diskutiert über Evolution und Schöpfung und so weiter. Das sind dann all die Sachen, die dazugekommen sind.
Hat er missioniert?
Damals hätte ich nicht sagen missioniert, aber was heisst Mission? Das heisst Sendung. Das heisst, ich möchte etwas von dem, was das Innerste erlebt, mir möchte ich weitergeben. So verstanden ist das natürlich Mission gewesen.
Was kommt mir jetzt so vor? Wir sagen ja hier im Bernbiet auch so die Stündler, also die, ja, die eben so ein bisschen, fast ein missionieren oder eben umgarnen und dann fast so ein bisschen auf eine religiöse Ebene bringen, was auch fast nicht mehr so ein bisschen der Landeskirche entspricht. Dann, verstehe ich das richtig? Seid ihr so ein bisschen auf diesem Weg gewesen? Dann?
Ich hatte viel Vorbehalt gegenüber diesen sogenannten Stündlern. Ich denke, dass es als junger Mensch natürlich auch immer wieder Prägungen gibt. Ich war ja in der Studentenbibelgruppe dann sehr aktiv gewesen, in der Schülerbibelgruppe an der damaligen Oberrealschule, hat die Matur-C-Schule damals in Syrien geheissen, und nachher an der ETH im Leitergremium von der Studentenbibelgruppe ETH und Uni Zürich. Und dort ist es damals schon ganz stark um eine verstandesmässige Auseinandersetzung mit dem Glauben gegangen.
Aber die sagen, nachher eine Bibelgruppe an ETH, das finde ich, das ist etwas, was sich fast ein bisschen ausschließt. Oder ist das so ein bisschen ein Paradoxon, wenn man so will? Einerseits Technik, also der hat Ingenieur Agronom studiert, und dann andererseits der stark Glauben und die Bibelgruppe schließt sich das nicht gegenseitig aus.
Das ist ein verbreitetes Vorurteil, dass viele Leute meinen, der Naturwissenschaftler glaube ich nicht. Es ist im Gegenteil eine Frage, auf welcher Ebene dass man das anschaut. Also die Schöpfungsgeschichte will ja nicht einen Rapport liefern, wie die Welt entstanden ist, sondern sie fragt nach dem Woher, nach dem Wohin gehen wir, nach dem Sinn, für was sind wir da. Und das sind Deutungen auf einer existenziellen Ebene. Und Biologie im Gegensatz dazu, die fragt nach physikalischen, chemischen, biologischen Zusammenhängen, nach Prozessen, nach Entstehungsgeschichten. Und das sind völlig verschiedene Ebenen, die für mich jede Frage mit ihrer Methode auf ihrer Ebene muss behandelt werden. Es ist überhaupt kein wissenschaftlicher Widerspruch zwischen Naturwissenschaft und Glauben. Im Gegenteil, es kann sich sehr befruchten.
Handkerum ist man ja dabei, den Bauplan vom Leben aufzuschlüsseln, also mit den ganzen DNA-Analysen und alles, also wirklich das Leben, das Genom vom Leben zu entschlüsseln. Und dann kommen die mit Setting, und das habe ich Mühe zu verstehen. Oder wie muss man das verstehen?
Ich denke, wenn Gott der Schöpfer ist vom ganzen Universum, dann hat er ja auch geniale Prinzipien gebraucht, um das Ganze zu ermöglichen. Und wenn Sie jetzt vom Bauplan, vom Zellkern reden, das ist ja ein hochgeordnetes, hochkomplexes System. Und die Schöpfungsgeschichte zeigt uns, dass Ordnung ein Prinzip von der Schöpfung ist. Wie und wer jetzt das genau ordnet, das ist jetzt immer noch Gegenstand von der Forschung. Die neueren Untersuchungen reden von der Selbstorganisation von Materie. Aber auch hier sind immer noch viele Fragen offen, welcher Element in welchen Zusammensetzungen, in welchen wässrigen Lösungen, welche Reaktionsmöglichkeiten können ergeben. Und ich denke eben im Gegenteil, dass die Idee, dass da etwas ist, wo Ordnung ermöglicht, dass da ein genialer Geist, man kann es dem mal neutral sagen, irgendwelcher Geist da ist, dass überhaupt Materie in die Ordnung kommen kann, das fasziniert mich. Und ich denke, da ist man mit aller wissenschaftlichen Forschung einfach dann an der nächsten Fragestellung wieder an, wenn man die eine erledigt hat.
Wissenschaft, Natur, Glauben, da drängt sich die Frage nach der Evolution auf.
Ich schaue die Evolution an als einen Prozess, wo gelaufen ist und wo wir sehr viele Fragezeichen noch haben und immer mehr davon kennenlernen. Und das ist ein Wunder, dass da eigentlich Leben überhaupt kann Leben sein. Und das sind einfach die verschiedenen Ebenen. Ich tue stark unterscheiden die biologische Ebene, wo ich Prozesse beobachte, und die Ebene vom Glauben, wo ich das, was ich vor Augen habe, probiert zu deuten. Und Deutungen, die sind offen. Ich glaube, man kann Naturwissenschaft systemoffen anschauen, mit verschiedenen Deutungen.
Der Bundeshauspfarrer und ehemalige Agronom ETH, der Alfred Äppli. Im letzten Teil von «Menschen und Horizonte» erzählt er, wie es gekommen ist, dass er jetzt als Seelsorger in unserem Bundeshaus tätig ist. Verkehrsinfo DRS von 14.33 Uhr in der Westschweiz auf der A9 in Richtung Lausanne. Verkehrsbehinderungen wegen eines Unfalls zwischen Saint-Trifon und Aigle. In der Region Zürich auf dem Nordring in Richtung St. Gallen stockender Verkehr zwischen dem Limmataler Kreuz und Zürich-Affoltern. Sowie stockender Verkehr auf dem Westring zwischen Urdorf Nord und dem Gubristunnel. Und im Tessin ca. 3 Kilometer Stau und etwas weniger als eine Stunde Wartezeit vor dem Gotthardtunnel in Airolo Richtung Nord.
My love, there's only you in my life, the only thing that's right.
My first love, you're every breath that I take. You're every step I make.
And I want to share all my love with you. No one else will do.
And you're
that beat as one. Our lives have just begun.
missed your charms.
And love,
oh love, I'll be a fool for you, I'm sure.
You know I don't mind.
Oh, you know I don't mind.
Cause of you,
you mean the world to me.
Oh, I know
I found
in you
my endless love.
Diana Ross und Lionel Richie, «Endless Love» auf deren Seite im «Menschen und Horizonte». Heute ist der Alfred Applitz Gast, Pfarrer in der Berner Bauern- und Agglomerationsgemeinde Jegensdorf. Und daneben ist er auch noch Seelsorger zu Bern im Bundeshaus. Ursprünglich aber hat Alfred Äppli Agronomie studiert und hat Äpfel gezüchtet, bis er dann vor nicht ganz 30 Jahren mit 33 und als Vater von 4 kleinen Kindern gefunden hat, er will jetzt doch noch Pfarrer werden. Was ihn zu diesem Schritt bewogen hat, hat unsere Redaktorin Regula Zehnder von ihm auch noch wissen.
Schon bei der Matur hat sich der Alfred Äppli überlegt, vielleicht Theologie zu studieren. Aber die Liebe zu den Tieren und das Interesse an der Landwirtschaft war dann noch stärker gewesen. Auf seine Arbeit als Agronom schaut der heutige Pfarrer aber gerne zurück.
Ich bin sehr begeistert Agronom und bin sehr glücklich gewesen, habe ich damals nicht das Pfarrerstudium gewählt, weil also das Gärtete, das hat mir gefallen, das Praktische mit den Pflanzen. Ich habe ja dann zuerst nach dem Diplom als Ingenieuragronom noch 4 Jahre lang an der ETH als Assistent gearbeitet. Damals habe ich mich mit Erdöpfelphysiologie beschäftigt.
Du musst genauer erklären, was das ist.
Also, wenn Sie Erdöpfel schälen, finden Sie unter der Haut manchmal so blau-schwarze Verfärbungen, so eckige Flecken. Und meine Aufgabe war in meiner Dissertation damals herauszufinden, warum die einen Herdöpfel viel stärker die Schaden aufweisen als andere. Also man sagt dann Blaufleckigkeit und Empfindlichkeit für das Phänomen war das Thema von meiner Dissertation.
Das Resultat?
Und das Resultat, dass es ein Komplex von Faktoren ist, von den Sorten, vom Standort, von der physikalischen und physiologischen Beschaffenheit des Knollen, wo man einfach so muss konditionieren in der Sortenwahl, in der Düngung und in der, im ganzen Handling nachher bis zur Verarbeitung, dass man möglichst die Schäden kann vermeiden kann. Ja, also das war der Teil an ETH gewesen. Und nachher habe ich auch gewechselt an die Forschungsanstalt Wädischwil.
Also vom Erdapfel zum Apfel am Baum.
Genau, einfach nur, es war genau das Gleiche, ohne Erde. Und dort war ich sehr fasziniert von dieser Aufgabe. Ich war verantwortlich für die Obstsortenprüfung und Äpfelzüchtung. Das heisst, es ist darum gegangen, weltweit Sortiment von diesen Züchtungsstationen im Auge zu haben, die Produkte liefern könnten, die in unserem Angebaugebiet eine Chance haben auf dem Markt. Eine hochinteressante Arbeit und ich habe das mit Leib und Seele gemacht. Ich habe immer gesagt, als Agronom habe ich wahrscheinlich die schönste Stelle, die man haben kann. Beim Regenwetter unter Dach, im Sonnenschein in den Anlagen draussen, in den Versuchsfeldern, verteilt in der Ostschweiz Schwerpunkt und in Zusammenarbeit mit den Kollegen in der Westschweiz, dann auch Genfersee, Wallis. Und natürlich dann ganz schön die internationalen Kontakte, die man hat zu diesen Züchtern, die eben neue Angebote bringen und wir dann in unsere Testversuche hineingenommen haben.
Der hat ja anfangs von den 80er Jahren als Agronom hat er eine neue Apfelsorte gezüchtet oder kreiert. Dort hat er eigentlich auch ein bisschen dir als Mensch die Hände drin im Bauplan vom Leben.
Jawohl, ich würde sagen, es ist so, der Mensch ist ein kleiner Nachhilfsschöpfer. Da und dort kann er Material, das vorhanden ist in unserer Natur, neu kombinieren. Ich habe da extra für heute die Sorte Diva, die aus diesen Kreuzungen hervorgegangen ist, Ihnen mitgebracht.
Also Sie sind der Vater von diesem Apfel?
Jawohl, zusammen mit einem Team natürlich. Das ist nie jemand alleine. Also ich habe eine Kreuzung durchgeführt mit meinem damaligen Obstbautechniker. Und als ich dann weg bin von der Forschungsanstalt, haben natürlich meine Nachfolger die Selektion bis zur Marktreife dann weitergeführt. Aber schon den Kreuzungsplan und Kreuzung habe ich effektiv selber vollzogen, das ist so. Und da geht man ja davon aus, dass man mal im Sortiment schaut, was für Äpfel haben wir. Und es fehlt noch etwas. Damals haben wir gesagt, wir sollten eine knackige, saftige, vollaromatische und vor allem auch rotbackige Lagersorte haben mit guten Ertrags- und Resistenzfähigkeiten. Dass es aber nachher etwas Brauchbares gibt, ist ein Geschenk.
Die Apfelsorte Diva, die ihr kreiert habt. Man schneidet jetzt hier einen Apfel auf. Wirklich knackig, saftig. Man hört es hier. Ist die auch im Handel erhältlich?
Ja, es geht ja ziemlich lang, bis eine Sorte nachher selektioniert und vermehrt wird, so dass nachher auch im Anbau die Bäume bereits genug Ertrag bringen. Jetzt, den letzten Winter, hat man sie im Shoppi, Schönbühl in der Mikro, etwa vom Jänner bis gegen April raus können kaufen. Das ist eine Lagersorte, man wird sie kaum vor Januar treffen im Lager. Und ich habe jetzt gehört, dass sie mehr und mehr in den Grossverteilern auch angeboten wird.
Das Resultat von Alfred Äppli seiner Züchtung hat es also schon bis in Grossverteiler geschafft. Gehen wir nochmal zurück in die Zeit, wo die Töpfelbäume anfangen wachsen. Dann ist sie entschlussgereift, Theologe zu werden. Schlüsselerlebnis hätte es schon gegeben, überlegt Alfred Äppli.
Immer wieder so ein bisschen die Frage gehabt, machst du das bis zur Pensionierung? Also, in selben Zeitpunkt war klar, für die Obstsorten zu arbeiten und für die Äpfel zu züchten, das ist jetzt dran. Aber das war nicht unbedingt meine tiefste Perspektive bis Ende der Berufstätigkeit. Und es sind dann schon immer wieder so Schlüsselerlebnisse. Sie fragen nach einem. Eins war sicher eine Abdankung von einem Freund von mir. Er ist mit 33 an Krebs gestorben. Ich hatte als Student mit ihm das Zimmer geteilt. Ich damals Agronomiestudent. Er war Pfarrer, also angehender Pfarrer, Theologiestudent. Und an dieser Abdankung hat es mich so eigenartig gedacht, wie wenn Gott mir würde sagen, jetzt musst du gehen. Und ich habe so innerlich die Antwort gehabt, nein, das ist nicht möglich. Jetzt habe ich mein Züchtungskonzept entworfen. Ich bin verwurzelt in dieser Arbeit. Ich kann nicht gehen. Und gleich bin ich in dieser Zeit ja schon in der Behörde gewesen, also Kirchenpflege, sagt man dem im Kanton Zürich, die kirchliche Behörde der reformierten Kirche zu Wädischwil. Und ich bin viel von diesen Sitzungen heim und habe so gedacht, eigentlich könntest du das auch machen.
Und er hat es gemacht. Mit 33 Jahren, eine Ehefrau und 4 kleinen Kindern, 3 Mädchen und einem Bub.
Als ich zu Bern angefangen zu studieren, war die kleinste gerade 9 Monate gewesen, ja, ungefähr. Und die älteste ist 7 Jahre älter, also 8-jährig. Die ist damals in die 2. Klasse gekommen. Die hat die erste nach Zwedischwil gemacht und alle anderen sind dann in Bernbiet in die Schule gegangen.
Aber ist das nicht noch komisch, irgendwie der Vater geht wieder in die Schule? Der geht nicht arbeiten wie die anderen Väter?
Für die Kinder hat es natürlich auch etwas Schönes gehabt, weil ich bin viel mehr daheim gewesen als damals in der Zeit Erforschungsanstalt. Oder wenn am Morgen eins in die Schule hat wollen und die Velokette ist rausgefallen, dann konnte ich das geschwind können flicken. Ich war auf Griffweite gewesen. Und ja, man müsste die Kinder fragen, wie sie es erlebt haben. Ich habe insgesamt vom Familienleben her einen positiven Eindruck, dass ich mehr daheim gewesen bin als in der Zeit als Agronom, wo ich ja sehr häufig auch unterwegs war in den auswärtigen Versuchen und teils im Ausland. Also von dem her war es ein Gewinn für die Familie gewesen.
Und eure Frau, was sagt sie nachträglich? Oder hat sie auch immer gefunden, es hat sich gelohnt? Was hat auch mit den Bärigen für sie zu tun gehabt?
Ja, ich habe das erst hinterher dann so wirklich realisiert, wie stark sie natürlich mitgetragen hat. Und gerade in dem letzten Jahr, wo dann die Prüfungen gekommen sind, vom Staatsexamen, jeden Monat eine Prüfung zum, auf den Abschluss her. Daneben ja schon, wie damals in Burgdorf, im Teilzeitpfarramt gewesen. Das Pfarramt, die Familie, da hat sie sehr viel auf sich genommen, um ihren Weg freibahnen. Umgekehrt hat sie natürlich auch selber sich sehr angefangen engagieren in der Gemeinde. Sie hat dann später noch die Ausbildung zur Erwachsenenbildnerin gemacht und wir haben zusammen auch sehr viele Kurse im kirchlichen Bereich durchgeführt. Das machen wir bis heute. Also sie ist heute in der Kirchengemeinde, wo wir jetzt sind, in Jägersdorf, zu 50% angestellt als Erwachsenenbildnerin. Und das ist natürlich eine super schöne Ergänzung der Zusammenarbeit jetzt.
Vier kleine Kinder und eine Frau und dann nochmal ein Studium in Angriff nehmen, das können sich nicht alle leisten.
Das war ein grosser Punkt, wenn man das finanziell löst. Und das sind ein paar Sachen, die uns sehr entgegengekommen sind. Klar, meine Frau war mehr als 100% berufstätig mit diesen vier Kindern daheim. Da ist noch gar nichts mehr daneben zu drin gelegen, das ist klar. Und einerseits ist die Stipendienordnung so angewendet worden, dass wir nach den normalen kantonalen Stipendienkriterien haben können Unterstützung vom Kanton Bern bekommen. So wie ein Student normalerweise im ersten Studium. Normalerweise wird ja ein zweites Studium nicht finanziert. Das war eine Ausnahme für uns. Und weiter hat Kille zeislose Darlehen zur Verfügung gestellt. Also mit diesen beiden beizeislosen Darlehen, die man dann erst später im Pfarramt hat müssen zurückzahlen und mit dem Stipendienzugang ist es möglich gewesen. Und dann ist es ganz einfach. Man kauft nichts, was man nicht braucht. Es gibt erst wieder einen Wintermantel, wenn der Alt wirklich ganz durchgetragen ist und so weiter. Und die Ferien macht man halt nur eine Sendung, die fast nichts kostet. Also,
aber gleich, das ist schon noch mit 33 nochmal die Schulbank drücken, auch zum Teil hat auch 20-Jährige neben euch in der Vorlesung, die direkt von der Matur kommen. Und ihr seid schon in einer ganz anderen Welt gewesen. Ihr habt schon eine Doktorarbeit, eine Apfelsorte kreiert, ihr habt vier Kinder gehabt, die seid schon jemand gewesen und geht nachher wieder zurück an den Start, eigentlich, wie im Leiterli-Spiel, wo man nochmal zurück an den Start geht.
Das ist mir tatsächlich manchmal so vorgekommen, dass ich so ein bisschen meiner Frau gesagt habe, ich bin eigentlich ein bisschen eine Witzfigur an dieser Uni-Schulbank. Und vielleicht kann man es ein bisschen vergleichen. Wir haben ja am Zürichsee gewohnt, zu meiner Agronomenzeit. Ich habe jemand gesagt, es ist die Überfahrt. Das alte Ufer, das lässt man hinter sich. Man kann nicht mehr zurück. Und das Neue hat man noch nicht erreicht. Und jetzt auf dieser Überfahrt ist manches ein bisschen unsicher. Und ich habe tatsächlich in sieben Jahren auch manchmal so ein bisschen melancholische Stimmungen gehabt und mich gefragt, ja, ist das richtig, was du da machst? Kommst du denn denen an? Aber sobald wir wirklich gelandet sind, ist für mich klar gewesen, es ist das Richtige.
Pfarrer Zegisdorf, um Bundeshausseelsorge zu sein, ist also am Alfred Eppli seine Bestimmung. Der Alfred Eppli ist aber auch noch Mitglied vom Landwirtschaftlichen Forschungsrat, der das Bundesamt für Landwirtschaft in strategischen Fragen beratet. Aber nicht als Bauer. Aber seine Wurzeln als Bauer kommen ihm trotzdem zu gut.
Meine Rolle ist ganz klar die ethische dort. Ich bin damals angefragt worden, genau wegen meiner Kombination Theologie und Agronomie. Und meine Aufgabe war immer wieder, auch kritische Fragen zu stellen, zum Beispiel in Gentechnologie oder auch bei den Fusionen der Forschungsanstalten, wo jetzt ja eine riesige Konzentrationsbewegung durch ist in den letzten 12 Jahren, auch Abbau von Geldern, Abbau von Stellen. Dort habe ich stark immer wieder die menschlichen Fragen ins Gespräch gebracht. Also die Aufgabe war für mich nicht mehr, einen fachspezifischen Impuls zu geben. Für das haben wir Fachleute, die heute nach vorne an der Forschungsfront sind im Gremium, sondern vielmehr die ethisch-menschlichen Fragen immer wieder aufs Tapet zu bringen. Und das ist auch immer sehr gut aufgenommen worden. Und ich denke, dass es gut tut, in diesen Gremien einfach auch diese Stimme immer drin zu haben.
Alfred Äppli, Pfarrer Ziegensdorf, Bundeshausseelsorger, studierter Agronom und Mitglied vom Landwirtschaftlichen Forschungsrat. In der Sendung «Menschen und Horizonte» von der Regula Zehnder. Sie können die Sendung nochmal hören, entweder am Dienstagabend ab 9 Uhr, auch wieder hier auf DRS1, oder dann jederzeit im Internet unter drs1.ch und dem Stichwort «Menschen und Horizonte». Dort sehen Sie übrigens auch ein Foto vom Pfarrer Alfred Äppli.
You
Es heisst am 3 Minuten vor 3 Singapur. Da ist der deutsche Sebastian Vettel nach gut einem Drittel vom Formel 1 GP in Führung und darum auf bestem Weg zu seinem zweiten WM-Titel. 1991, da hat der Ayrton Senna seinen dritten WM-Titel können feiern. Und die Schweiz, die hat ihren 700. Geburtstag gefeiert. Allerdings nicht ohne Nebengeräusche. Inwiefern? Nach den Nachrichten in unserer Zeitreise.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.